Hey, ich bin Nils Paulini und in diesem Podcast teile ich mit dir Schlüssel und Perspektiven zur Kultivierung exzellenter Beziehungen und wir machen das auf der Basis von fernöstlicher Weisheit und moderner westlicher Wissenschaft und verschmilzen das zu einem Bewusstseinstraining, das dir ermöglicht, selbstbestimmt, frei und liebend zu leben. Heute zu Gast Herr Dr. Wilfried Reuter. Sie arbeiten seit über 35 Jahren als Frauenarzt, sowohl in der Geburtshilfe und auch als Sterbebegleitung und auch als Arzt im Notfalldienst. Und die Begegnung mit der Nonne Aya Kema hätte ihr Leben verändert und vor 25 Jahren haben sie dann auch angefangen, als buddhistischer Lehrer tätig zu werden und mittlerweile Mitbegründer und spiritueller Leiter der Meditationszentren Lotus Vihara in Berlin. So bin ich auch damals auf Sie und Ihre wundervollen Vorträge aufmerksam geworden. Dharma Chakra in Meißen und Ananda Vihara in Augsburg. Und auch ein wichtiger Aspekt, was dieses Zusammenkommen zumindest heute ermöglicht hat, ist nämlich Ihre traditionsübergreifende Lehrvermittlung der buddhistischen Lehren und auch die Verbindung mit den westlichen Errungenschaften wie Psychotherapie, Medizin und Neurowissenschaften. Vielen Dank, dass Sie da sind. Wundervoll. Und als Einstieg hatte ich mir überlegt, weil das ja eine sehr spannende Perspektive ermöglicht, also einerseits als Arzt mit den Erfahrungen Geburt und Sterbebegleitung und andererseits als Dharma-Lehrer, inwiefern Sie sagen würden, Vergänglichkeit oder wie der Aspekt der Vergänglichkeit unsere Beziehung beeinflusst und was aus Ihrer Perspektive überhaupt gelingende Beziehungen, sowohl vielleicht in der Partnerschaft als auch kollegial, freundschaftlich oder auch in einer spirituellen Gemeinschaft vielleicht, was sind da Aspekte gelingender Beziehungen und wie sehr hat Vergänglichkeit auch Einfluss auf unsere Beziehungsgestaltung?
Ja, das sind zwei große Fragen, die ich mal als versuche, ansatzweise, mehr geht da nicht, zu beantworten. Der Begriff Vergänglichkeit ist aus meiner Sicht kein so ein hilfreicher Begriff, weil der impliziert, dass etwas verschwindet. Mhm. Und das kann nicht sein. Das kann nicht sein, sagen auch die Wissenschaften. Etwas, was ist, kann nicht weg sein. Genauso etwas, was nicht ist, kann nicht zu etwas werden, sozusagen. Mhm. Und es kann sich aber Zustände verändern und das tun sie auch fortwährend. Also insofern ist auch der Begriff Zustand, ohne jetzt da nun zu sehr auf Worten herumzureiten, auch kein gutes Wort. Im Buddhismus gibt es den Begriff Anicca, der wird mit Vergänglichkeit gerne übersetzt. Anicca ist aber die Verneinung von Nietzsche. An ist die Verneinung und Nietzsche heißt fest. Das heißt, die Verneinung von fest ist nicht vergänglich, sondern flüssig. Mhm. Also wenn wir von der flüssigen Form von Beziehungen sprechen oder vom, man könnte auch sagen, vom Werdesein oder von moderneres Wort wäre vielleicht Prozesshaftigkeit, dann wären wir, glaube ich, der Wahrheit ein ganzes Stückchen näher. Und Beziehung, die sich nicht verändert, ist gefährdet. Und wahrscheinlich ist es auch gar nicht möglich. Aber Beziehungen, in denen wir uns fixieren auf Positionen oder dem anderen Positionen zuschreiben, uns darauf fixieren, die werden unlebendig. Ja. Denn das sage ich als Arzt, Leben ist Bewegung, Stillstand ist Tod. Und überall im Körper ist Bewegung und überall in der Seele auch. Und insofern ist Vergänglichkeit ein Element, nicht nur ein Naturgesetz, sondern auch ein Element einer lebendigen Beziehung und kann uns dazu führen, zum Beispiel, dass wir bewusster mit dem gegenwärtigen Moment umgehen. Geht Ihre Frage so ein bisschen in diese Richtung auch?
Ja, sehr spannend, dass sozusagen Sie ja auch diese Aspekte haben. Ich habe das unter dem Aspekt gefragt, weil ich hatte einen Artikel oder ein Interview mit Ihnen gelesen, wo Sie einen Jungen, glaube ich, kurz nach der Geburt, einen Neugeborenen begleitet haben in so einer Übergangsphase zwischen Leben und Sterben. Und dahingehend weil Sie jetzt ja sozusagen auch Leiter eines spirituellen Zentrums sind. Das heißt, Sie haben auch eine Gemeinschaft oder sind in einer Gemeinschaft eingebunden. Sie haben gerade noch, bevor die Kamera anging oder bevor das Mikrofon anging, gesagt, dass Sie auch nochmal sozusagen in einer Partnerschaft leben. Also es gibt mehrere Aspekte und als Arzt spannend sind. Deswegen fand ich die Idee oder den Gedanken auch sehr hilfreich, dass Vergänglichkeit würde implizieren, etwas verschwindet, aber es ist mehr ein Prozess, ein Kommen und Gehen, und das ist die Lebendigkeit.
Ja, ja. Lebendigkeit heißt, dass alles, was ist, während wandelt, auch wandeln muss. Und die Natur macht es uns vor, jetzt vergeht gerade der Winter mit den eisigen Temperaturen und dem Schnee, den wir hatten, und wandelt sich in den Frühling hinein. Und der Frühling wird sich wandeln in den Sommer und so weiter. Und es wird nicht aufhören. Es wird weitergehen, immer weitergehen, verändern, weitergehen. Und das ist sehr positiv zu sehen. Es gibt in Indien ein Sprichwort, das heißt, weil alles vergänglich ist, ist alles möglich. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wir wären festgeschrieben auf bestimmte Verhaltensweisen. Mhm. Und man würde uns dieses Werdesein, die Tatsache, dass wir alle Werdende sind und eben nicht festgelegt werden wollen auf etwas, was in der Vergangenheit war. Wenn es das nicht gäbe, dann hätten wir gar keine Entwicklungschancen in der Beziehung. Und weil letztendlich alles vergänglich ist, liegen wir auch nicht mehr in der Wiege, sondern und müssen uns versorgen lassen von unseren Eltern, sondern können das als erwachsene Menschen hoffentlich selber tun. Und hinzu kommt, dass wir alle Verletzungen erlebt haben. Und das sage ich ohne jegliche Schuldzuweisung, denn diejenigen, die uns verletzt haben, sind selber verletzt und haben häufig aus ihren Verletzungen heraus verletzt. Aber weil Wunden heilen können, und das ist ja auch ein Aspekt des Werdeseins, heilen können, sind wir nicht festgelegt auf etwas, was uns angetan wurde, was in der Vergangenheit geschah. Also das heißt, wenn wir den Begriff Vergänglichkeit, ich nutze den jetzt mal doch, weil er in unserem Sprachgebrauch so eingeführt ist, aber damit eigentlich die fließende Qualität unseres Lebens betrachte, dann hat die in vielen, vielen Bereichen große Chancen, Vorteile, ohne die würde es gar nicht gehen. Und wenn wir das unter die Überschrift setzen, dieses Sprichwortes, weil alles vergänglich ist, ist alles möglich, ist damit ja auch unser Potenzial angesprochen, dass wir aus uns heraus lieben können, sozusagen.
Ja, in meinem Kopf war gerade ein Feuerwerk, während Sie gesprochen haben. Es sind mehrere Aspekte. Also einerseits habe ich mich gefragt, das haben Sie ja schon angesprochen, also dieses Lebendigsein, Flüssigsein wäre ein Aspekt gelingender Beziehung. Eine Frage, die dann noch mit einhergeht, fallen noch weitere ein, die Sie sozusagen jetzt spontan, die Ihnen direkt in den Sinn kommen? Und dann hatte ich auch gedacht, mit diesem Flüssigsein, im Prozesssein, alles Werdesein, haben Sie gesagt, das im Werdesein. Und gleichzeitig ist mir in Erinnerung geblieben, und ich will Sie darauf nicht festhalten, aber es ist mir in Erinnerung geblieben, und es entspricht sehr meiner Wahrnehmung auch, dass wir, Sie haben mal in einem Vortrag gesagt, und ich fand das für mich eine schöne Definition, sehr hilfreich, unser Ego merken wir an der, oder es ist die Summe unserer Identifikation, und jede Identifikation merken wir oder spüren wir oder erkennen wir an einem Widerstand. Und manchmal greifen wir ja zurück auf Aspekte, gerade vielleicht auch in Beziehungen. Ich bin so und so. Oder weil mir dies und das in der Vergangenheit widerfahren ist oder weil das meine Erfahrungen sind, bin ich so und so. Was ja dann dem Prozesshaften ein bisschen widerspricht, wo wir vielleicht Stabilität oder Sicherheit suchen oder vielleicht auch ein Selbstbild suchen, mit dem wir uns orientieren können. Was dann auch in der Beziehung einem gegenüber, ja, wo wir auch in Interaktion treten. Und noch ein dritter Aspekt, wo wir, glaube ich, schon reingegangen sind, als Sie von Verletzlichkeit gesprochen haben, über dieses fühlende Gewahrsein hatten wir in dem Vorgespräch oder fühlendes Bewusstsein gesprochen und der Reihe nach. Würden Sie sagen, fallen Ihnen spontan noch mehrere Aspekte ein, gelingender Beziehung, Veränderung, Wandel? Was würden Sie sagen, sind noch vielleicht Punkte, an denen man erkennen kann, oder die wir vielleicht auch als Wegweiser nutzen können für gelingende Beziehungen?
Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist die Kommunikation. Meines Wissens und auch meiner Beobachtung nach geraten viele Beziehungen ins Trudeln oder trennen sich auch wieder, weil die Kommunikation mangelhaft war. Und auch wenn ich auf mein eigenes Leben zurückschaue, eine langjährige Beziehung, die zu Ende gegangen ist und die daran hat eine mangelhafte Kommunikation, als es schwierig wurde, sicherlich ihren Anteil. Und zur mangelhaften Kommunikation gehört die Art und Weise, wie wir sprechen, aber auch wie wir zuhören. Und also wie gehen wir um miteinander? Wie sehr fühlen wir uns ein? Also statt zu sagen, warum bist du so schwierig, könnten wir vielleicht auch fragen, was geht gerade in dir vor? Wenn ich erlebe dich so und so, was geht gerade in dir vor, als zu sagen, ach Gott, ach Gott, du bist schon wieder so schwierig. Diese Form der Kommunikation würde mit Sicherheit nicht besonders konstruktiv werden und würde eher Trennung provozieren, während wenn ich frage, was geht gerade in dir vor, halte ich meine Arme offen und bin bereit, dir zuzuhören. Und ich höre dir zu, aber nicht, um dir dann Ratschläge zu geben, die dann als Schläge empfunden werden und dann eine Hierarchie aufbauen in unserer Beziehung. Ich weiß Bescheid, und du aber wieder mal nicht. Das sind alles keine guten Ideen. Also wir sprechen gerade über eine mitfühlende Kommunikation. Und um in eine mitfühlende Kommunikation zu kommen, braucht es, dass ich in mir zu mir selber eine Verbindung habe. Also eine gelingende Beziehung beginnt mit der Beziehung zu mir selber. Und in mir selber mich gründen kann und eine gewisse Sicherheit empfinde in mir. Wenn ich mich ständig verteidigen muss in einer Beziehung oder in einem subtilen, deutlichen oder eben versteckten, subtilen Angriffsmodus bin, dann glaube ich, brennen alle Warnlichter gerade auf gelb mindestens. Also Kommunikation zu lernen ist wichtig. Wir müssen nicht davon ausgehen, dass wir das alles gleich können. Sondern unsere Eltern haben uns da was vorgelebt, aber die konnten es ja vielleicht auch nicht besonders gut. Also gilt es, das zu lernen, wie kommunizieren wir miteinander auf eine Weise, dass daraus Verständnis wächst und nicht einer Recht hat und der andere ins Unrecht gesetzt wird. Also eine neue Hierarchie, die da wieder raus erwächst. Also eine Trennung. Ich will auf Trennung und Verbindung aus. Also Kommunikation, eine verbindende Kommunikation. Dazu gehört eine verbindende Rede und ein Zuhören, das ebenfalls auf Verbindung ausgerichtet ist.
Spannend, ja.
Ich glaube, ein wichtiger, wenn Sie fragten nach Aspekten, die für eine Beziehung wichtig sind, dann gehört dazu auch natürlich, dass wir verlässlich sind. Wir kennen im Buddhismus Tugendrichtlinien, nennen wir sie. Wir sagen, wir wollen uns darin üben, keine Lebewesen zu verletzen oder zu töten, zu verletzen. Bleiben wir mal dabei. Also ich will in der Beziehung mich darin üben, dich nicht zu verletzen. Ich weiß, ich werde abkommen, aber bitte nicht immer an der gleichen Stelle. Aber üben will ich mich, dich nicht zu verletzen. Das ist für mich erstmal eine Vision. Da will ich, in die Richtung will ich gehen. Und dann gibt es noch weitere Richtlinien. Dazu gehört eben auch die Großzügigkeit in der Beziehung. Ich will mich darin üben, nichts von dir zu nehmen, was du mir nicht freiwillig gibst. Dazu gehört auch die Sexualität, wenn es eine partnerschaftliche Beziehung ist. In der Sexualität einfühlsam mich verhalten und verantwortungsbewusst dich nicht verletzen. Dazu gehört eben auch die Rede, die haben wir eben gerade schon angesprochen, und dass ich mit meinem Körper und meinem Geist gut umgehe, also ihn mich nicht verneble mit Alkohol oder Drogen und vielleicht aus solchen vernebelten Geisteszuständen dann auch wiederum Schwierigkeiten in der Beziehung schaffe oder gar eine Sucht abdrifte. Und dann hat der Buddha mal gesagt, in einer Beziehung, in der diese Richtlinien praktiziert werden, solch eine Beziehung ist unzerstörbar. Also das heißt, die Praxis dieser Richtlinien bietet einen Schutz in einer Beziehung. Ich sehe die Richtlinien nicht als eine Einengung, das wäre, glaube ich, ganz falsch, als Regeln, die mir meine Freiheit reduzieren, sondern im Gegenteil, die uns beschützen in unserer Beziehung vor unaufgelösten Dingen in uns. Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass wir Geduld miteinander haben. Und menschliche Entwicklung geht nicht von heute auf morgen, sondern geht kleinschrittig. Und im Beziehungsleben öffnen wir uns füreinander, ob es eine Beziehung, eine partnerschaftliche oder eine freundschaftliche Beziehung ist. Ich nehme mal die Beziehungen am Arbeitsplatz ein Stück raus, vielleicht. Öffnen wir uns füreinander und zeigen natürlich auch bewusst oder halbbewusst die unabgehaltenen, die unvollkommenen Teile in uns. Und da braucht es geduldig damit umzugehen, geduldig uns gegenseitig zu fördern, zu begleiten und zu fördern, das, was nicht abgeheilt ist, zur Abheilung zu bringen. Ich denke, in dem Geduld ist für mich auch ein Ausdruck von Wertschätzung. Und damit sind wir bei einem weiteren Punkt, Dankbarkeit und Wertschätzung. Man darf sich ruhig auch mal gegenseitig sagen, was man wertschätzt aneinander. Und das nicht nur einmal, oder zwei, dreimal im Zustand des Verliebtseins, sondern vielleicht auch noch nach Jahren. Und vielleicht muss man da manchmal ein bisschen genauer hinschauen, was ist denn heute wertschätzenswert, aber das könnte man zum Beispiel sich ja vornehmen als Praxis für jeden Tag, einmal am Tag eine Wertschätzung. Und damit tut man sich selber etwas Gutes. Man richtet nämlich den Geist aus auf das Gute, auf das, was wertschätzenswert ist. Ich gehe davon aus, dass wir ehrlich sind und keine Floskeln von uns geben. Und natürlich öffnen wir wiederum den Raum für Verbindung. Ich glaube, wichtig ist, dass wir Interesse aneinander haben. Also Interesse am Leben des anderen. Was erlebst du? Wie erlebst du es? Wie bist du um oder wie gehst du um mit Herausforderungen oder schwierigen Situationen in deinem Leben? Und ebenfalls ist sehr wichtig auch das immer wieder neu, das sich verzeihen. Verzeihen heißt nicht mehr anrechnen, Vergangenes nicht mehr anrechnen. Verzeihen hat nichts zu tun mit Vergessen, hat nichts zu tun mit Schönreden. Aber Vergangenes nicht dauernd in die Gegenwart schleppen und uns vorhalten, aber weil du da und das gesagt hast und so weiter. Wäre eine innere Haltung, die eine Verletzung, eine Wunde immer weiter offen hält, immer wieder aufkratzt, beziehungsweise Verbindung blockiert.
Ja, ich
Und
hatte.
wenn ich das noch zu Ende
Ja,
sagen darf,
gerne.
ein für mich wichtiger tibetischer Lehrer hat mal sinngemäß gesagt, Tarab Tulku war das, sinngemäß gesagt, wenn ihr die Lehre des Buddha, können wir aber weiterfassen, können auch sagen, wenn ihr spirituelle Praxis im Beziehungsleben führen könnt, dann könnt ihr sie überall führen. Also das ist, Beziehungsleben stellt uns vor schon manchmal wirklich große Herausforderungen und es ist gut, wenn uns da jemand ein bisschen an die Hand nimmt und uns zeigt, wo wir vielleicht selber mal uns hinterfragen, freundlich hinterfragen, wo es Selbstmitgefühl braucht und Mitgefühl für den anderen. So, jetzt höre ich mal auf.
Wundervoll, vielen, vielen Dank. Ich war ganz fasziniert und ich musste mich halt sozusagen versuchen, die Gedanken noch zu halten und gleichzeitig zuzuhören, weil es ganz viel drinsteckt. Also Verständnis, Kommunikation zu finden, die Verständnis und Offenheit fördert, die wertschätzend ist, habe ich gehört. Und auch eine, was ich immer wieder, vielleicht habe ich es auch nur reingehört, aber es ist immer wieder auch eine Begegnung mit sich selbst. Und auch, Sie haben gesagt, die unvollkommenen Aspekte legen wir offen, wenn wir uns wirklich zeigen. Vielleicht zeigen wir uns auch verletzlich. Und das schließt so ein bisschen auch an den zweiten Teil, den ich gefragt hatte, nämlich dieses, gerade wo wir uns vielleicht hart machen, vielleicht aus Schutz, vielleicht auch aus Gewohnheit, vielleicht auch, ja, weil wir da noch keine andere Perspektive drauf haben. Wie gelingt es uns, um vielleicht auch mitfühlende Kommunikation einzuüben, um halt vielleicht auch verzeihen zu können, loslassen zu können oder die Wunde halt nicht immer damit offen zu halten im Sinne von immer wieder ähnliche Dinge zu wiederholen oder Muster zu wiederholen. Wie kann uns vielleicht auch erstmal so in einer Beziehung, wenn ich, ja, weil Sie gerade auch gesagt haben, wie der Buddha gesagt hat, ja, oder Ihr Lehrer, wenn uns es gelingt, in einer Beziehung, ja, also die Lehre des Buddha auszuleben, dann ist das schon sozusagen ein ganz, ganz wertvoller Aspekt. Wie gelingt die Begegnung mit uns selbst, bevor ich überhaupt in Beziehung treten kann, wertschätzen, kommunizieren kann? Wie kann es vielleicht, haben Sie da eine Idee, vielleicht was ganz Praktisches, wie kann ich mir selbst so begegnen, dass ich auch vielleicht mit meinen Verletzungen oder halt auch mit dem, was ich in Beziehungen zwangsläufig zeigen wird, einen wohlwollenderen oder wertschätzenderen Umgang finden kann?
Also ich glaube, die Beziehung beginnt mit der Beziehung oder jede Beziehung beginnt mit der Beziehung zu uns selber. Und das ist ja auch Ihre Frage, wie können die entwickelt werden? Und da gehen wir über den Körper als erstes. Es ist einfacher, als über das Bewusstsein zu gehen. Und das große Stichwort in dem Zusammenhang heute fast ein bisschen abgenutzt mittlerweile ist Achtsamkeit. Also ich fühle mich achtsam ein in meinen Körper und zwar in einen Bereich oder in Bereiche, ich empfehle zwei oder drei Bereiche, in dem ich meinen Körper angenehm fühlen kann, gut und angenehm fühlen kann. Wenn Sie fragten nach konkreten Hinweisen, ich beginne jede Meditation, auch jede Meditationsanleitung damit, dass wir erst einmal bewusst die Haltung unseres Körpers spüren. Also nicht nur im Verstand wissen, dass wir sitzen, sondern spüren, wie wir sitzen, wie aufgerichtet ist die Wirbelsäule, wie ist die versteift aufgerichtet oder elastisch oder ist sie gebeugt und so weiter. Wie sitzt der Hals auf dem Rumpf, der Kopf auf dem Hals, in welcher Stellung sind die Extremitäten, Arme und Beine und so weiter. Um in ersten Schritten mit dem Körper etwas genauer in Verbindung zu kommen. Also etwas mehr als, ja, ich sitze gerade, auf die Frage, in welcher Position befindet sich der Körper. Um dann den Kontakt aufzunehmen mit dem Boden und mit der Erde, um in ein Gefühl von getragen werden von der Erde zu kommen und dabei vielleicht so ein paar Erinnerungsaspekte gebe ich gerne mit ein, dass die Erde den Körper trägt ohne Erwartungen, dass sie den Körper verlässlich trägt, dass sie weiß, wie man das macht und den Körper trägt, ob der Körper leicht ist oder ob er schwer ist und ob dieser Mensch darauf gerade zerstreut oder gesammelt ist, die Erde trägt. Verlässlich und wir können mit dem Ausatmen das Gewicht des Körpers noch mehr auf der Erde niederlassen. Und dieses getragen werden kann man auch mit Bildern aus der Natur veranschaulichen, nämlich dass immer das Kleinere vom Größeren getragen wird. Also der Baum trägt der Ast trägt die Blätter. Und der Stamm trägt den Ast und der Busch trägt die Früchte. Und die Mutter trägt ihr Kind und wenn es gut geht, trägt die Familie oder die Sippe oder wie auch immer ein Stück weit die einzelnen Familienmitglieder und die Mutter dann natürlich, wenn man bei der Mutter bleiben will. Das ist ein idealisiertes Mutterbild, das weiß ich, aber es geht mir ja um das Bild dabei. Also zusammenfassend, erster Schritt ist Verbindung zu meinem Körper aufzunehmen in Bereichen, in denen ich meinen Körper gut und angenehm fühlen kann. Da, wo es unangenehm ist, bleibt der Geist nicht. Deswegen Bereiche, die angenehm sind. Erde, ich beginne mit der Erde, gehe weiter zum Becken, spüre das Becken, lass es vorstellen als eine goldene Schale, die den Rumpf aufnimmt, aus dem wie ein Bambus vielleicht die Wirbelsäule erwächst. Die Wirbelsäule ist aber nicht eine Aneinanderreihung von Knochen nur, sondern sie ist eine Säule der Würde sozusagen, die ich vielleicht vorstellen lasse oder mir selber vorstelle als ein Lichtstab, als eine vertikale Achse, die mir Haltung ermöglicht, die Aufrichtung ermöglicht und so weiter. Wichtig ist der Bauch. Die Einfühlung in den Bauch, wenn eben möglich, immer nur, wenn es angenehm ist. Bei komplex traumatisierten Menschen ist der Bauch möglicherweise kein Zugang. Deswegen liegt die Betonung, wenn es möglich und zwar angenehm möglich ist. Wäre der Bauch, die Nabelgegend, eine gute Idee oder etwas tiefer, der Schwerkörper, Schwerpunkt, Hara, sich dort einzufühlen. Oder aber noch etwas höher das Sonnengeflecht im oberen Bereich des Bauches, also diese drei Lichtpunkte oder einen von diesen dreien aufzusuchen im Bauch. Letztendlich ist die Königsklasse ist dann der Brustraum, der Herzraum. Denn hier ist der Raum der tiefsten Energie in uns, der Energie, Herzchakra-Energie, sagen wir, hier zu kontaktieren. Aber auch hier sind viele Verletzungen und viel abgespeichert. was dazu führt, dass wir hier, dass es schwerfällt, sich hier zu fühlen. Also auch da braucht es ein kleinschrittiges Vorgehen. Ich habe das jetzt so aufgezählt, nicht um das alles zu machen, sondern um zu zeigen, es braucht erst einmal eine Beziehung zu uns selber, ein im Körper sich verankern, und zwar in einem Bereich des Körpers, wo es denn möglich ist. Und nicht im ganzen Körper, sondern in einem oder zwei dieser Bereiche. Ich glaube, das ist klar geworden. Auf dieser Basis versuche ich mich selber genauer kennenzulernen. Das heißt, ich richte mich aus auf die Gefühle, die ich habe. Und wenn wir über Gefühle sprechen, dann meine ich jetzt ganz besonders Emotionen. Gefühle kann man im Buddhismus einiges zu sagen, aber ich spreche jetzt von Emotionen, und jetzt erspüre ich in mir vielleicht Wut. Nehmen wir mal ein Gefühl, was viele Menschen hier haben, oder Angst oder Empörung oder Traurigkeit. Aber bleiben wir bei der Wut. Dann gebe ich der, nehme ich nicht das zur Kenntnis, sondern ich gebe der Wut Raum. Sie darf sein, aber ich drücke sie nicht ungefiltert aus, denn sonst könnte es sein, dass ich weitere Verletzungen schaffe. Also ich gebe der Wut Raum, sie darf sein, ich habe nichts gegen die Wut, und versuche die Wut zu befragen, was sie mir zeigen will. Denn die Wut ist eine Wünschelrute zu tiefer liegenden Zuständen. In der Regel sind das Verletzungen. Und wenn ich bei verletzten Bedürfnissen zum Beispiel, das wissen wir ja auch unter anderem aus der gewaltfreien Kommunikation, wenn ich dann bei dem verletzten Bedürfnis bin, dann wäre meine Antwort dann als nächstes Selbstmitgefühl. Denn Verletzung braucht Mitgefühl. Verletzung in mir, ein verletzter Teil in mir zum Beispiel, ist verletzt mein Bedürfnis nach Gerechtigkeit oder mein Bedürfnis nach Sicherheit, wenn ich Nachrichten schaue oder wenn ich sehe, wie immer mehr Despoten oder Menschen, von denen ich glaube, ich werde jetzt mal gerade ein bisschen politisch, von denen ich den Eindruck habe, dass sie nicht die charakterlichen Eigenschaften haben, die es braucht in dieser verantwortungsvollen Job. Und dann daraus entsprechende Verhaltensweisen, soweit ich sie erkennen kann, aus den Möglichkeiten, die ich habe. Und daraus eine Empörung erwächst oder eine Wut wächst, dann ist es die Wut, die zu tun hat mit Unsicherheit, in mich von solchen Menschen ja doch regieren zu lassen oder denen doch das Wohlergehen auch meiner Kinder und Enkel anzuvertrauen ein Stück weit. Und das kann ich natürlich auch aufs Beziehungsleben übertragen. Ich werde wütend, weil ich vielleicht unsicher bin, weil ich nicht mich nicht den Eindruck habe, du siehst mich nicht, oder weil du dich von mir entfernst oder wie auch immer. Und ich habe das Bedürfnis nach Nähe, habe das Bedürfnis nach Geborgenheit, habe du mich aber in meinem Erleben ein Stück im Stich lässt und daraus vielleicht eine Wut wird. Und du lässt mich auch im Stich, wenn du gedanklich, wenn ich im Gefühl bin und du kommst mit Gedanken. Also dann kommst du mir auf einer anderen Ebene und damit verlässt du mich ja ein Stück weit. Und das wären die ersten Schritte. Das hört sich jetzt sehr kompliziert an. Das geht aber, wenn wir das üben, geht das in zwei, drei Atemzügen. In zwei Atemzügen bin ich in Verbindung mit mir, mit meinem Körper. Versuche mich in eine Haltung von Sicherheit zu bringen. Komme mir selber nah auf der körperlichen Ebene, fühle mich ein in einen Wohlfühlort in meinem Körper. Auf dieser Basis erlebe ich so etwas wie eine innere Beruhigung und Entspannung und eine innere Sicherheit. Wende mich jetzt meinen Gefühlen zu und gebe den Gefühlen Raum. Und allen Gefühlen, die nicht zu tun haben mit Freude, Zufriedenheit und dergleichen, die brauchen Selbstmitgefühl. So entwickelt sich die Beziehung zu mir. Ich lerne mich immer mehr kennen. Ich lerne auch, mich selber zu hinterfragen. Ich möchte erkennen, was sind Muster in mir, die nicht hilfreich sind, mit denen ich möglicherweise im Beziehungsleben Schaden anrichte. Muster, aber auch Selbstbilder, Prägungen, die ich abbekommen habe, die ich aber doch eigentlich nicht weiterführen möchte. Dazu braucht es, dass ich selber beobachten und selber hinterfragen, aber nicht, um mich selber zu verdammen und mich mit Selbstbeschimpfungen weiter zu beschädigen, sondern um mich zu verstehen. Ja, das ist so eine kurze Skizze. Das war eine große Frage, deswegen kann ich nicht in einem Satz beantworten.
Ja, aber was ich gehört habe, also über eine fühlende Präsenz, mit sich gut im Kontakt sein, Sicherheit finden, dann dem, was da ist, Raum geben, ohne es auszudrücken oder zu unterdrücken oder ohne es auszuagieren. Und das schließt so ein bisschen jetzt an das an, was dann der dritte Teil war, über den wir auch schon im Vorgespräch kurz gesprochen haben, wo Sie gesagt haben, nämlich, so habe ich das verstanden, korrigieren Sie mich gerne, wenn das anders gemeint war, durch einen Wechsel der Bewusstseinsebenen oder durch ein anderes Bewusstsein lässt sich auch die Realität in Beziehungen wandeln, wenn wir mehr auf dieses fühlende Gewahrsein gehen. Nun haben Sie beschrieben, wie man gut mit sich selbst ins Gewahrsein kommen kann. Wir hatten vorhin schon auch diese Andeutung, vielleicht ist Beziehung auch eine oder wird dann vielleicht zu einer Praxis auch, weil ich in einem Gegenüber immer wieder auch vielleicht sich Verletzungen offenlegen oder ich mit Mustern in Kontakt komme, die ich ja sonst ausagiere. Und durch die Schritte, die Sie gerade beschrieben haben, steht mir ein Übungsfeld offen, mehr mit mir in Kontakt zu kommen und vor allem auch wertschätzend oder wohlwollend mitfühlend mit mir selbst zu sein. Mögen Sie das noch ein bisschen ausführen mit dem fühlenden Gewahrsein oder mit dem fühlenden Bewusstsein, wie das auch die Realität in Beziehungen dann wandeln kann?
Ja, danke, dass Sie mir die Möglichkeit geben. Das ist nämlich ganz essentiell. Ja. Also am Anfang steht die Aussage, dass Realität nicht absolut ist, sondern immer in Abhängigkeit von dem, der sie erlebt, wie derjenige sozusagen ihr in die Realität tritt. Und ich sage Ihnen mal zwei Beispiele. Ich war in der Arztpraxis und dann kommt eine Frau rein und eine Patientin rein und wir unterhalten uns und sie sagt, Berlin ist ja so furchtbar, es ist dreckig und nichts funktioniert und hat mir dann aufgezählt, weshalb es eigentlich unmöglich ist, in dieser Stadt zu leben und aufs Land doch besser aufs Land zu ziehen. Und die nächste Patientin hatte früher in Berlin gelebt, war dann wegen einer Beziehung nach Südfrankreich gezogen, kam aber regelmäßig her, um zur Vorsorge zu kommen. Also sie kommt rein und sagt, Berlin ist ja so schön geworden. Ich hatte eben während der Wartezeit die Gelegenheit, hier ein bisschen durch die Straßen zu gehen. Die Menschen sind ja so freundlich. Es hat sich ja so vieles zum Positiven verändert. Zwei Menschen, gleiche Stadt, gleiche Gegend, vollkommen unterschiedliche Wahrnehmungen. Und das kennen wir vermutlich, kennen Sie ja wahrscheinlich auch, wenn wir, sagen wir mal, umgangssprachlich gut drauf sind oder vielleicht sogar verliebt sind, dann sehen wir die Welt anders, als wenn wir gerade verlassen worden sind oder enttäuscht worden sind. Das heißt, die äußere Realität, sie wird unterschiedlich wahrgenommen von Menschen, je nachdem, wie sie der Welt entgegentreten, beziehungsweise von uns selber, je nachdem, wie wir der Welt entgegentreten. Realität ist nicht absolut. Das wollte ich damit nochmal unterstreichen. So, nun haben wir, als brauchen wir, um unsere Realität, auch die Realität unserer Beziehungen zu erleben, ja nun mal Bewusstsein. Und Bewusstsein ist nicht ein Ding, sondern wir kennen verschiedene Bewusstseinsarten. Und da fasse ich mal ganz grob zusammen, aber das reicht in diesem Zusammenhang erstmal. Nämlich, wir unterscheiden die Sinnesbewusstseinsarten, Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Körperfühlbewusstsein, sind fünf Sinnesbewusstseinsarten vom Geistbewusstsein. Ein Aspekt des Geistesbewusstseins ist das Verstandesbewusstsein. Dann gibt es, das wäre das sechste Bewusstsein, und dann gibt es als siebtes Bewusstsein das Ego-Bewusstsein, das sich oftmals mit dem sechsten zusammentut, sozusagen. Und all diese Bewusstseinsarten, sie entstammen aus dem Speicherbewusstsein. Und so wie in der Natur jetzt alles in Erscheinung tritt, die verschiedenen Pflanzen, Blumen, Bäume und so weiter, sich wieder entfalten und in die Vielfalt gehen, aber im Herbst wieder zurückgehen werden in die Erde, sich zurückziehen werden und im Frühjahr wieder erscheinen. So stehen auch alle Bewusstseins, Arten in Verbindung mit dem Speicherbewusstsein. So, jetzt zu den Bewusstseinsarten. Die teilen wir jetzt mal auf in zwei Kategorien, nämlich die Sinnesbewusstseinsarten und das Geistbewusstseins, Verstandesbewusstsein, sagen wir mal, als Aspekt des Geistbewusstseins. Sinnesbewusstseinsarten, wenn wir die in den Vordergrund stellen, hat das immer die Qualität von Verbindung und von Fülle. Geistbewusstsein hat immer als Qualität Trennung. Und Trennung, Abstraktion, Begrifflichkeit. Und wir brauchen beides. Sinnesbewusstseinsarten, haben wir gesagt, haben den Zugang oder schaffen den Zugang zur Verbindung, aber auch zur Fülle. Geistbewusstsein hält immer einen gewissen Mangel aufrecht. So. Was meine ich damit konkret? Wenn Sie sich mal überlegen an einen glücklichen, erfüllten Moment in Ihrem Leben, dann kann es sein, dass dieser Moment war, vielleicht als Sie einen geliebten Menschen im Arm hatten oder im Arm waren oder ein Baby im Arm hielten oder auf dem hohen Berg standen oder am Meer oder wie auch immer oder bei einer Mozart-Komposition. Ich zähle alles Sinnesbewusstseinsarten auf, die im Vordergrund gerade waren. Fühlen, fühlen, fühlen. Oder war das, als Sie Ihre Steuererklärung abgegeben haben? Das war vermutlich nicht der glücklichste Moment. Das war vielleicht ein zufriedener Moment, dass es endlich geschafft ist, aber nicht die Fülle, über die wir sprechen. Also Sinnesbewusstseinsarten schaffen Verbindung und öffnen die Tür zum Erleben von Fülle. Geistbewusstsein brauchen wir natürlich als Menschen. Nur mit den Sinnesbewusstseinsarten wären wir nicht lebensfähig. Die Sinnesbewusstseinsarten, die Augen nehmen Farbe und Form wahr und damit verbunden ist eine direkte Verbindung. Aber ohne Geistbewusstsein könnten wir unser Gespräch hier gar nicht führen. Also das heißt, wir brauchen beides. Und da habe ich gelernt von meinen tibetischen Lehrern, es ist gut, wenn diese beiden Bewusstseinsarten in einem Verhältnis so von 50-50, wenn man das überhaupt so sagen kann, stehen würden. Wir sind aber im Westen ungefähr 95-98% unserer wachen Zeit im Geistbewusstsein, was sich daran zeigt, dass wir nicht aufhören können zu denken. Und in der Medizin heißt es, alles, was zu viel wird, wird zu Gift. Das heißt, da haben wir einen Ansatz, um mehr Verbindung und mehr Fülle in unsere Beziehungen, auch die Beziehung zu uns selber zu bekommen, indem wir die Sinnesbewusstseinsarten nutzen. Was heißt das jetzt konkret? Wenn ein Paar in der Verstrickung ist, in die Verstrickung geht, oder wenn ich aus meinem eigenen Beziehungsleben sagen darf, wenn es schwierig wurde, war es nicht, dass wir nochmal und nochmal versucht haben, um den anderen von unserer Position zu überzeugen, sondern dass wir gesagt haben, wir ziehen jetzt miteinander um die Häuser oder wir gehen jetzt mal zusammen in die Badewanne oder etwas, was halt möglich ist aus der Situation heraus. Also wenn wir uns auseinander geredet haben, können wir uns zum Beispiel wieder zusammen schweigen, indem wir durch den nächtlichen Park gehen oder und wie gesagt, uns eine Musik anhören, die uns beide berührt, aber nichts dazu sagen. Und dies zu sich bewusst zu machen, dass wenn wir in einer unglücklichen Realität gerade sind, die Realität nicht zu große Macht einräumen, sondern sich daran zu erinnern, indem ich die führende Bewusstseinsart verändere, wird sich die Realität verändern. Die wird natürlich nicht von unglücklich zu glücklich werden, aber ich werde weniger unglücklich sein. Und zu erkennen, ich habe da eine Stellschraube, ist immer erleichternd. Ich bin sozusagen der unglücklichen Situation nicht ausgeliefert. Und das üben wir bitte in leichten Situationen. Man nimmt dann gleich solche Erkenntnisse, probiert die aus, wenn wir nun gerade vielleicht wirklich es ganz schwierig ist, wir vielleicht gerade verlassen worden sind, dann wird es zwar auch helfen, aber so übt man nicht, sondern ich gebe einem Erstklässler keinen Abiturstoff, sondern der Stoff, den er erstmal lernen muss und lernen kann, und ich übe mich darin, wie fühlt es sich an, wenn wir miteinander darauf achten, dass wir fühlende Verbindung stärken. Also als Beispiel wiederum, ich habe den Paaren immer empfohlen, macht es auch gerne in der eigenen Beziehung, den Paaren, vor allem wenn es schwierig wurde, empfohlen, einen Abend in der Woche darf jeder sich aussuchen, wie der Abend gestaltet wird. Und der andere hat natürlich ein Veto, aber macht mit. Aber er hat ein Veto natürlich. Er muss nicht alles mitmachen. So, und was würde ich mir wünschen, wenn unsere Beziehung in Schwierigkeiten wäre? Ich würde mir wünschen, dass wir zusammen, ich würde dich ins Konzert einladen. Anschließend würde ich mir eine Fuß-, Kopf- oder Rückenmassage wünschen, vielleicht. Vielleicht dazwischen vorher würden wir noch zusammen in die Sauna gehen oder sowas. Und also fühlende Verbindung. Oder ich würde dich zum Essen einladen und anschließend zum Spaziergang oder irgend sowas. Wo Sinnesbewusstseinsarten im Vordergrund stehen. Und wenn wir dann, wenn wir zusammen essen gehen und spazieren gehen, dann klammern wir unser Problem bitte aus, sondern wir essen halt zusammen und können natürlich was sagen, aber über Bereiche, die eher verbindend sind und nicht trennend sind.
Ich hatte gerade so das Stichwort im Kopf, ja, vom Kopf sozusagen mehr ins Herz, also in dieses Sinnesbewusstsein, ins fühlende Bewusstsein. Und während Sie gesprochen haben, habe ich auch für mich gerade nochmal was Neues sortiert. Meine Frau und ich, wir meditieren jeden Morgen zusammen. Und vor einigen Wochen haben wir angefangen, danach immer noch so 5 oder 10 Minuten einfach zusammen uns auf die Erde zu legen und anzuschmiegen. Und ich habe mir gedacht, oh, die Qualität der Meditation hat an Tiefe gewonnen oder. Aber jetzt habe ich gerade gedacht, als Sie gesprochen haben, ja, diese neue Erfahrung, also dann wirklich danach auf das ganz gemeinsame Sinnesbewusstsein zu gehen, war sehr anschlussfähig für mich, dass das definitiv den Tag eine neue Qualität gibt.
Unbedingt.
Mögen Sie, falls Sie es teilen wollen, gab es einen Moment, wo das für Sie ganz prägnant aus der eigenen Erfahrung war, wo Sie gemerkt haben, das ist, weil das, was Sie gerade beschrieben haben, ich habe jetzt unterstellt, das ist ja vielleicht auch ein Erfahrungsprozess, vielleicht durch, ja, durch die Lehrtätigkeit, durch eigene Erfahrung. Gab es so Stellschrauben oder Meilensteine, wo Sie sagen, da wurde es mir ganz eindrücklich, vielleicht in der eigenen Erfahrung oder als ich mit Menschen gearbeitet habe, ganz prägnante Beispiele?
Also einige Beispiele habe ich schon genannt. Wenn ich merke, es wird schwierig, dann ist es immer das etwas Gemeinsames zu tun, wo wir uns spüren können. Wenn es jetzt beispielsweise Beziehung ist es gerade schwierig, dann ist es gemeinsam in die Badewanne gehen vielleicht keine gute Idee. Das ist schon viel zu nah gerade vielleicht in der Situation. Aber zu sagen, also wir fahren zum Beispiel gerne Fahrrad oder wir gehen gerne mit dem Hund in den Wald. Zusammen mit dem Hund in den Wald zu gehen, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Denn der Wald, also die Natur, berührt unsere Sinne, mehrere Sinne gleichmäßig und das auch auf eine harmonische Weise. Wenn ich eine Mozart-Komposition höre, ist es der Hörsinn, der im Vordergrund steht. In der Natur sind es aber, sind es, ich sehe, ich spüre die Waldluft, ich höre die Vögel und so. Sinnesbewusstsein pur.
Also
Als
mehrere
ein,
Ebenen einbeziehen.
ja, mehr, das als ein Beispiel, immer zu schauen auf das, was geht. Wenn wir gerade ziemlich verstrickt sind, dann geht keine allzu große Nähe. Dann braucht es ein kleinschrittiges wieder aufeinander zugehen. Aber erstmal im Hinterkopf zu haben, es ist eine Veränderung, ist möglich. Und dazu braucht es aber ein Basiswissen über die verschiedenen Bewusstseinsarten. Und es braucht jetzt mit einer klaren Entschiedenheit zu schauen, welche Bewusstseinsart kann ich jetzt in den Vordergrund bringen? Es hört sich so sehr theoretisch an. Aber es ist eben entweder was, was ich die Einladung zum Essen oder zum Spaziergang oder was ich eben schon gesagt habe oder auch eine Fußmassage geht fast immer oder eine Handmassage.
Ja, wundervoll. Und in unserem Vorgespräch hatten wir in diesem Zusammenhang noch einen Aspekt, der auch wiederum anschließt an einiges, was wir hier schon besprochen haben, über mitfühlende Kommunikation, über fühlendes Bewusstsein. Und wir haben das nur touchiert. Sie haben gesagt, wenn ich mich recht erinnere, jeder Mensch hat was Echtes auch auszudrücken. Aber oft ist das halt durch die Konditionierung, die es dann vielleicht in Beziehungen auch überhaupt erst schwierig werden lässt oder durch Verzerrungen, können wir dann nicht so sehr mit unserer Wahrheit in Kontakt treten oder hören vielleicht auch den anderen nicht so, wie es gemeint hat. Hilft uns dieses fühlende Bewusstsein auch, mehr sozusagen mit der Wahrheit in Kontakt zu kommen, sowohl mit unserer als auch mit der des anderen, wenn man jetzt überhaupt von, ja, es gibt nicht die Wahrheit, aber von dem, was sozusagen echt ist in der Situation? Oder ist das nochmal ein ganz anderer Bereich?
Ich denke, fühlendes Bewusstsein, und da geht es mir ganz besonders jetzt bei dem, was Sie ansprechen, um ein Erleben von innerer Sicherheit und in mir gut gegründet zu sein, ist sehr wichtig. Und was Sie ansprechen, das ist, John Velvet hat es genannt, die vier Wahrheiten, hat nichts mit den edlen Wahrheiten im Buddhismus zu tun, oder die vierfache Wahrheit hat es, glaube ich, genannt. Nämlich, wenn wir in einer Auseinandersetzung sind, haben wir ja dem etwas mitzuteilen. Das, was wir mitzuteilen haben, ist vielleicht ein Bedürfnis, ein unerfülltes Bedürfnis vielleicht, oder irgendein Anliegen. Also wir haben etwas mitzuteilen, das wird nicht bewertet, bitte. Das tragen wir uns. Ich habe das Bedürfnis, jetzt, was weiß ich, spazieren zu gehen oder ins Schlafen zu gehen oder so. Und wir teilen dieses Bedürfnis auf eine bestimmte Art und Weise mit. Die Art und Weise, wie wir es mitteilen, die ist konditioniert durch unsere Vergangenheit. Die ist also unvollkommen. Das Bedürfnis ist, braucht keine Bewertung, das ist. Und ich würde kein unvollkommenes Bedürfnis oder vollkommenes Bedürfnis bezeichnen wollen. Das heißt also, jeder hat ein Anliegen, ein echtes Anliegen und eine verzerrte Art, wie er das Anliegen vorträgt. Umso mehr wir emotional aufgeregt sind, umso verzerrter wird die Art und Weise, wie wir unser Anliegen vorbringen. Und das Problem ist, wir sind in, wenn wir jetzt eine partnerschaftliche Situation anschauen, wir sind in Verbindung mit unserem eigenen Anliegen und schauen beim Gegenüber aber auf die verzerrte Art, wie er sein oder ihr Anliegen vorbringt. Das heißt, wir kommunizieren über Kreuz gerade. Und wenn ich schon wieder sehe, wie du guckst, oder wenn du schon wieder die Augen so verdrehst oder so, dann schaue ich nicht auf das Anliegen im Gegenüber, sondern auf die Art und Weise, wie er es vorträgt. Und das Ziel ist, darauf zu schauen, auf mein Anliegen, ja, dabei bleibe ich, um dann zu verstehen, was ist denn dein Anliegen? Mhm. Und nicht, wie trägst du dein Anliegen vor? Also, ich sage ein ganz kurzes Beispiel dazu. Paul und Paula, nenne ich es mal so, die waren ein Paar, und Paula kam immer zu spät, wenn sie sich verabredeten. Das fand Paul ziemlich unmöglich. Und daraus wurde ein echter Konflikt. Und Paula fand Pauls Art ziemlich kleinlich, da so genau auf die Uhrzeit zu achten. Und Paul wiederum fand es nicht respektvoll, wie Paula mit seiner Zeit umging. Und dabei war im Tieferen, war bei Paul, sah er in Paula die Mutter, die die ihn im Grunde genommen sehr streng erzogen hatte, und er musste immer das machen, was sie sagte, und eine lockere Lebensweise, die wie Paula sie repräsentierte, hat sie selber praktiziert, aber ihm nicht zugestanden. Die Paula sah in Paul den Vater, der sie nur liebte, wenn er tat, was er von ihr verlangte. Und was tat Paul? Er machte Paula eine Szene, wenn sie zu spät kam. Was tat Paula? Sie kam erst recht zu spät, um ihm zu zeigen, dass er sie nicht dominieren konnte. Und so gehst du nicht mit mir um, Freundchen. Also ich zeig dir schon. Und daraus entstand eine Verstrickung. So, wenn jeder bei sich gewesen wäre, geblieben wäre und das eigene Anliegen, das Pauls Anliegen, mir ist Pünktlichkeit sehr wichtig, Paulas Anliegen war, Pünktlichkeit ist mir nicht so sehr wichtig, mir ist eher eine gewisse Form von Toleranz oder Freiraum wichtig. gewesen wäre und dann vielleicht sogar auch noch die Hintergründe verstanden hätte. Nämlich im Gegenüber sehe ich gerade meine Mutter oder meinen Vater, die da Schramm hinterlassen haben bei mir. Wenn da so viel Verständnis auch noch gewesen wäre, dann hätten sie ihr Anliegen auf eine Weise vorbringen können, die zum Verständnis geführt hätte, also die Vertiefung ihrer Beziehung. Indem sie aber auf das Verhalten des anderen reagiert haben, kam es nicht zu einem Verständnis, sondern zu einer immer tieferen Trennung. Also es wurde ja richtig gefährlich für die beiden. Aber als das dann klar wurde, was ist mein Anliegen und was ist die Form, wie ich mein Anliegen vortrage und wer spielten da eigentlich auch noch mit, nämlich unsere Eltern jeweils, löste sich der Knoten.
Spannend, ja, schließt ja an das, was Sie vorhin schon beschrieben haben. Also nicht, warum bist du schon wieder so schwierig, sondern was bewegt dich? Was ist eigentlich gerade in dir los? Ich habe ein bisschen Blick auf die Uhr und ein sehr kurzweiliges, sehr praxisorientiertes Gespräch und neben den vielen wertvollen Hinweisen, die Sie bereits geteilt haben, habe ich noch eine Frage, die stelle ich gerne am Ende, wenn es noch eine Ergänzung gibt überhaupt. Wenn Sie nur noch eine Sache teilen könnten, für die Vertiefung, für ja, das wertschätzende, gelingende Beziehung einen Aspekt nur teilen könnten, welcher wäre das?
Nicht so viel denken, mehr fühlen.
Nicht so viel denken, mehr fühlen. Wundervoll. Gibt es irgendwas, was Ihrerseits noch zum Ende des Gesprächs gesagt werden müsste, sollte, könnte?
Ja, vielleicht darf ich vielleicht zwei große Meister zitieren.
Ja, unbedingt.
Einer ist Moshe Feldenkrais, der sagte: Du kannst tun, was du willst, du musst nur wissen, was du tust. Und indem ich im Gegenüber verstehe, was mein Gegenüber bewegt, werde ich bestimmte Verhaltensweisen in mir eben nicht mehr tun, sondern ich habe damit die Möglichkeit, mich zu bremsen und wir sind im Raum des gegenseitigen Verstehens und damit verhindern wir weitere Verstrickungen und Verletzungen. Und das andere ist, da weiß ich jetzt nicht, von wem das kommen könnte, Augustinus gewesen sein, könnte aber auch aus einer christlichen Tradition kommen, nämlich Liebe und dann tue, was du willst.
Schönes Schlusswort. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die wertvollen Einblicke in Ihre Gedanken und auch in dieses fühlende Gewahrsein und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.